Wir hatten gesehen, dass die erste Generation von Christen praktizierende Juden waren. Sie haben in Jerusalem gelebt, waren im jüdischen Tempel zu Hause und man konnte sie eigentlich von den anderen Juden überhaupt nicht unterscheiden. Die wurden auch nicht Christen genannt, auch nicht Judenchristen, das waren einfach Juden. Trotzdem haben wir heute eine Religion, die mit dem Judentum eigentlich gar nicht mehr viel gemeinsam hat. Das Gottesbild ist anders, das Konzept der Erlösung ist ein anderes. Irgendwas muss doch da passiert sein. Wie kann das sein, dass heute eine Religion entstanden ist, die man sich so schwer im Judentum des ersten Jahrhunderts vorstellen kann? Nun, die Frage ist, ob diese Religion Christentum tatsächlich daherkommt. Wenn wir uns einmal den Namen Jesu betrachten, was war sein Name? Den Namen kennt heute eigentlich keiner. Man findet ihn nicht in der Bibel, man hört ihn nicht in der Kirche. Und würde man einen Christen auf der Straße ansprechen, er könnte nicht sagen, wie Jesus ursprünglich hieß. Und nein, der hieß nicht Jesus. Wir können ganz sicher ausschließen, dass irgendjemand in seiner Generation ihn Jesus genannt hat. Sein Name war Jeschua. Überträgt man den Namen Jeschua in die griechische Sprache, dann wird daraus Jesus. Der wurde auch nicht Christus genannt. Heute gibt es Christen, die denken, Christus, das wäre sein Name. Jesus Christus. So wie ein Nachname. Jesus Christus, der Sohn von Maria Christus. Aber Christus war ja kein Name, das war ein Titel. Aber dieser Titel wurde vor Jesus niemals verwendet. Ein Titel, der für ihn verwendet wurde, war Messias. Übertrage ich den Titel Messias in die griechische Sprache, dann wird daraus erst Christus. Die Frage ist jetzt, warum griechische Sprache? Warum finden wir solche Ausdrücke in der griechischen Sprache in dieser Religion? Hebräisch oder Aramäisch, das könnte man erwarten, aber warum griechisch? Man findet die Antwort, wenn man die Evangelien liest. Aber nicht in der Übersetzung, nicht einfach, indem man in die Bibliothek geht und sich eine Bibel kauft. Man findet die Antwort, wenn man die Originale liest. Betrachten wir einmal das Judentum. Die Heilige Schrift des Judentums ist im Wesentlichen das Alte Testament. Es gibt ein, zwei Bücher, die sie nicht akzeptieren, aber im Großen und Ganzen ist das das Alte Testament. In welcher Sprache wurde das Alte Testament verfasst? In Hebräisch. Warum Hebräisch? Warum ist die Ursprache des Alten Testaments Hebräisch? Weil die Religion, das Judentum, aus einem hebräischsprachigen Kulturraum kommt. Deswegen Hebräisch. Man findet das auch in anderen Religionen, wenn wir zum Beispiel die Hindus betrachten. Alte hinduistische heilige Schriften sind in altindischer Sprache verfasst. Warum altindisch? Warum nicht chinesisch oder russisch? Diese Religion kommt aus einem altindischsprachigen Kulturraum. Das war die Sprache dort. Man findet das auch in anderen Weltreligionen. Betrachtet man den Islam. Was ist die Sprache des Korans im Original? Sie ist arabisch. Warum arabisch? Weil diese Religion aus einem arabischsprachigen Kulturraum stammt. Was würde man jetzt bei den Evangelien erwarten? In welchem Kulturraum hat sich denn Jesus und seine Jünger bewegt? Welche Sprache wurde da gesprochen? Aramäisch. Ein hebräischer Dialekt. Was würde man also erwarten, in welcher Sprache die heiligen Schriften dieser Religion, die Jesus und seine Jünger gegründet haben, verfasst sind? Welche Sprache hätte man dort finden müssen? Eigentlich doch Aramäisch. Und jetzt kommt die Überraschung. Die Evangelien sind ursprünglich samt und sonders in griechischer Sprache verfasst. Und nicht nur die Evangelien, auch die Briefe von Paulus, auch alle anderen Briefe im Neuen Testament, das gesamte Neue Testament ist in griechischer Sprache verfasst. Jedes Dokument, was im heutigen Christentum irgendeine Bedeutung hat aus den ersten beiden Jahrhunderten, ist in griechischer Sprache geschrieben. Ursprünglich, nicht als Übersetzung. Warum ist das so? Weil die Religion, die wir heute Christentum nennen, überhaupt nicht im Kulturraum von Jesus und seinen Jüngern entstanden ist. Sie ist in einem Kulturraum entstanden, in dem Griechisch gesprochen wurde. Nicht Aramäisch und nicht Hebräisch. Jetzt kommt die Frage, wie sie dahin gekommen ist. Und dann kommt man langsam dahinter, was passiert ist. Damals war der griechischsprachige Kulturraum das Römische Reich. Man sagt, das Römische Reich, wieso wurde da Griechisch gesprochen? Das waren doch eigentlich Lateiner. Jeder, der Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß doch, die haben Latein gesprochen. Das gilt für Teile davon. Das Römische Reich hat irgendwann das Griechische Reich erobert. Und die Römer waren, was das betrifft, relativ cool. Die haben den Leuten ihre Kultur und ihre Sprache gelassen. Und deswegen waren im Ostbereich weite Teile, in denen Griechisch gesprochen wurde. Griechenland, Türkei, obere Teile von Syrien. Das war da die vorherrschende Sprache. Aber warum ist das Christentum dahin gekommen, die Religion Jesu? Jesus hat doch davor gewarnt, dass man zu den Leuten geht, die keine Juden sind. Jesus sagt doch im Matthäus-Evangelium, geht nicht auf die Straßen der Heiden und geht nicht in die Städte der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das sagt er seinen Jüngern. Er sagt ihnen ganz genau, geht nicht zu diesen Leuten, die keine Juden sind. Geht nur zu den Juden. Denn Jesus sagt selber, auch in Matthäus 15, 24, ich bin nicht gesandt worden, außer zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er sagt nicht einmal zum gesamten Volk Israel, zu den verlorenen Schafen. Warum zu den verlorenen Schafen? Die verlorenen Schafe des Hauses Israel, das waren die Juden in seiner Zeit, die ihre Religion nicht richtig verstanden und nicht richtig praktiziert haben. Und er ist zu denen geschickt worden. Warum zu denen? Er ist geschickt worden, um ihr Verständnis von der Religion zu korrigieren. Er ist nur zu diesen Leuten geschickt worden, um zu sagen, hört mal zu, eure Religion ist zwar richtig, aber diesen einen Aspekt, den habt ihr nicht so ganz verstanden. Der ist eigentlich so gemeint. Und das finden wir ja auch in seinen Predigten. Er hat ja von niemandem seine Religion geändert. Den Leuten, vor denen er gepredigt hat, die sind zu ihm als Juden gekommen, die sind als Juden wieder nach Hause gegangen. Er hat ihr Verständnis von ihrer Religion geändert. Und jetzt versteht man auch, warum er davor gewarnt hat, diese Religion zu Völkern zu bringen, die keine Juden waren. Sowas kann man machen. Man kann eine Religion zu anderen Völkern bringen, die das überhaupt gar nicht kennen. Aber da muss man die Religion von Grund auf an erklären. Man muss ganz vorne anfangen. Wer ist überhaupt Gott? Welche Eigenschaften hat er? Warum hat er das hier erschaffen? Warum hat er die Menschen erschaffen? Welche Beziehungen haben die Menschen zu Gott? Was ist der Sinn ihrer Existenz? Was bedeutet das überhaupt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie sieht das überhaupt konkret aus? Wo endet das? Welche Bedeutung hat das alles? Das muss man alles haarklein erklären. Dann kann man das machen. Dann kann man eine Religion auch exportieren. Nach China, nach Brasilien, überall hin. Aber das hat Jesus ja gar nicht gemacht. Jesus hat beispielsweise seinem Volk wenig erklärt über das Gottesbild. Das war kein zentrales Thema. Warum hätte er denen das erklären sollen? Die Juden hatten sowieso das richtige Bild von Gott. Die haben alle an den einen einzigen Gott geglaubt. Warum hätte er ihnen Predigten darüber halten sollen? Das war ja gar nicht das Problem. Und schaut mal in der Geschichte im Alten Testament, man findet Propheten, bei denen das genau umgekehrt war. Beispielsweise der Prophet Jeremia, der hat seinem jüdischen Volk fast nur erklärt, dass sie keine Götzen anbeten sollen. Warum? Er hat über das Gesetz gar nicht geredet. In seiner Zeit war das das Hauptproblem der Juden. Die Juden haben angefangen, Götzen von anderen Völkern anzubeten. Und er wurde geschickt, um das zu korrigieren. Zur Zeit von Jesus war das überhaupt gar kein Problem. Warum hätte er den Leuten erklären sollen, sie sollen keine Götzen anbeten? Das haben die sowieso nicht gemacht. Er hat einen ganz bestimmten Aspekt korrigiert. Das war ihr Verständnis vom Gesetz. Er hat ihnen gesagt, hört mal zu, so ist das. Und jetzt wird auch klar, warum man das nicht korrigiert, warum man das nicht einfach exportieren kann. Ich kann nicht so eine kleine Korrektur nehmen und dann zu Leuten gehen, denen der gesamte Hintergrund fehlt. Ich habe früher mal als Nachhilfelehrer gearbeitet. In Mathematik, das war mein Gebiet. Und ich stelle mir mal vor, jemand hat jetzt Probleme in der Bruchrechnung. Wenn ich zu ihm hinkomme, ich werde ihm ja nicht die ganze Mathematik erklären. Ich muss ihm ja nicht die vier Grundrechenarten erklären. Ich erkläre ihm nur die Bruchrechnung, weil das sein Problem ist. Jetzt stelle ich mir mal vor, jemand würde meine Erklärung der Bruchrechnung nehmen und geht zu Leuten, die noch nie was von Mathematik gehört haben. Was passiert? Erstmal werden die Leute überhaupt nicht verstehen, was das ist. Die müssen ja von vorne erstmal anfangen. Und zweitens werden diese Leute anfangen, ihre eigene Mathematik drumherum zu stricken. Denen fehlt ja alles, die können ja damit überhaupt nichts anfangen. Und exakt das Gleiche ist mit der Botschaft Jesu passiert. Die Botschaft Jesu war eine Korrektur für das jüdische Volk, weil sie einen ganzen Hintergrund haben. Wenn ich das rausnehme und gehe damit zu einem Volk, was diesen Hintergrund überhaupt nicht hat, was eine ganz andere Kultur hat, dann passiert genau das, was hier passiert ist. Die konnten damit nichts anfangen. Und wir finden deswegen auch so einige Bedeutungswandlungen, die irgendwie fremdartig anmuten, wenn man im Hinterkopf hat, das war eine jüdische Religion. Beispielsweise das Verständnis der Taufe. Das kannten die Juden. Das wurde ja damals gemacht. Das war eine völlig simple Sache. Jemand, der seine Religion nicht richtig praktiziert hat, der ging irgendwo hin, ließ sich taufen, ging nach Hause und hat seine Religion angefangen zu praktizieren. Punkt. Das finden wir sogar in der Bibel. Dort wird das berichtet. Die haben ja ihre Religion dadurch nicht geändert. Aber jetzt nehme ich dieses Konzept und exportiere das in Leute in eine Region, wo man das gar nicht kennt. Wir interpretieren automatisch irgendwelche symbolhaften Dinge da hinein, die ursprünglich nichts damit zu tun haben. Irgendeine mystische Angelegenheit, der Heilige Geist kommt und was. Nein, der Jude wusste sofort, was damit gemeint ist. Dem wäre das niemals passiert. Das passiert nur dann, wenn ich damit zu Leuten gehe, die den Hintergrund nicht haben. Und man sieht das besonders deutlich an zwei Begriffen. Der eine davon ist Messias. Was war für einen Juden der Messias? Ein Messias, das heißt einfach nur ein Gesalbter. Was heißt jetzt Gesalbter? Gesalbt wurde bei den Juden eine besondere Person mit einem Öl. Beispielsweise ein Priester, manchmal auch ein Prophet und bevorzugt auch ein König. Und all diese Menschen werden auch im Alten Testament als solche bezeichnet, als Gesalbte oder auch als Messias. Oder auch in Griechisch als Christus. Selbst König David wird im Alten Testament als Christus bezeichnet. König David, der Christus? Wieso der denn, der Christus? Es gibt doch nur einen Christus, Jesus, nein. Es gibt König David als Christus. Es gibt noch viele andere als Christus. Der Jude hat das auch verstanden. Wenn ich zu einem Juden gehe und sage ihm das Wort Messias, der weiß sofort, was Sache ist. Aber wenn ich damit hingehe zu Leuten, die diesen Ausdruck noch nie gehört haben, der muss sich doch erstmal ein Konzept dazu zusammenbasteln. Das würde ja auch heute passieren. Wenn ich heute in die Straße gehe, hier irgendwo, und würde so einen jungen Menschen im Alter von 18 bis 20 Jahren, ich würde ihm fragen, hör mal zu, was hältst du von dem Gesalbten? Das heißt der Messias auf Deutsch. Dann würden die mir erstmal alle komisch angucken. Hä? Kaum einer kann mit dem Begriff was anfangen. Und dasselbe Problem ist passiert, als man diese Religion exportiert hat. Die konnten auch mit dem Begriff Messias überhaupt nichts anfangen. Warum haben die Juden einen Messias erwartet? Im Alten Testament gibt es verschiedene Prophezeiungen, wo den Juden versprochen wurde, es kommt irgendwann einmal eine Person. Die wird das Gesetz Gottes durchsetzen. Sie wird ein Reich des Friedens errichten, die Völker werden sich nicht mehr bekriegen und stattdessen werden die Menschen den einen einzigen Gott anbeten. So steht das im Alten Testament in sehr vielen verschiedenen Stellen. Und jetzt haben die Juden sich gedacht, okay, so eine Person, das kann nur ein König sein. Das sieht aus wie ein König. Wenn das ein König ist, dann wird er auch gesalbt. Und wenn er gesalbt wird, dann ist das auch ein Messias. Dadurch kamen die auf die Idee, es kommt irgendwann einmal ein Messias, weil ihnen gesagt wurde, es kommt jemand, der macht ein weltweites Friedensreich. Die Christen denken heute, das war genau umgekehrt. Die meinten, den Juden war ein Messias versprochen und die haben gar nicht begriffen, was das meinte, was damit gemeint ist. Der Messias sollte kommen und am Kreuz sterben für die Sünden der Welt, aber der Ausdruck Messias macht ja für so eine Person gar keinen Sinn. Es kann ja sein, dass man auf so eine Person wartet, die irgendwann kommt und stirbt für die Sünden der Welt. Aber so jemanden hätten die Juden niemals Messias genannt. Der Titel passt gar nicht. Messias passt für einen König. Aber für so eine Person hätte man Heiland oder Erlöser oder was auch immer. Aber ein Jude hätte diese Person niemals Messias genannt. Und man merkt, man sieht das auch manchmal so ein bisschen in der Bibel, wo man sieht, wie versucht wurde, die Juden von diesem Konzept zu überzeugen. Und die konnten damit ja gar nichts anfangen. Die Christen sind zu denen in die Synagoge gekommen und haben dir gesagt, hört mal zu, der Messias ist gekommen. Und was hat der Jude gedacht? Wow, der König mit dem weltweiten Friedensreich. Der Messias ist da, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann kam der Christ und sagte, ja, der ist am Kreuz gestorben für die Sünden der Welt. Ja, nee, ist klar. Für den war das sofort Unsinn. Der weiß sofort, jemand, der ihm sowas als Messias verkauft, das stimmt nicht. Und man sieht auch in der Bibel, wie verzweifelt versucht wurde, die Juden davon zu überzeugen. Die haben gesagt, hör mal zu, das kannst du jedem erzählen, aber nicht uns. Einem Juden konnte man das gar nicht verkaufen. Man konnte das aber einem Griechen verkaufen. Der weiß ja gar nicht, was Messias ist. Der kann ja damit gar nichts anfangen. Und der zweite Begriff, wo man das besonders deutlich sieht, ist der Ausdruck Sohn Gottes. Was bedeutet damals Sohn Gottes? Für einen Juden war das ja ein ganz harmloser Begriff. Sohn Gottes kommt häufig im Alten Testament vor. Das Volk Israels, das wird als Sohn Gottes bezeichnet. Der Stamm Ephraim wird als Sohn Gottes bezeichnet. König David wird als Sohn Gottes bezeichnet. Sohn Gottes war für die Juden einfach jemand, der eine besondere Stellung bei Gott hat. Warum zum Beispiel das Volk Israel? Das war das auserwählte Volk. Von Gott selber auserwählt, mit einem Gesetz betraut. Viele Propheten wurden zu ihnen hingeschickt. Deswegen war das Volk Israels der Sohn Gottes. Warum war König David der Sohn Gottes? Er war ein König. Allgemein wurden Könige im jüdischen Verständnis als Sohn Gottes bezeichnet. Und das passt. Der König ist derjenige, der das Gesetz Gottes auf Erden durchsetzt. Er ist quasi, ich will diesen Begriff nicht verwenden, aber im übertragenen Sinne der Stellvertreter Gottes. Mehr oder weniger. Nicht in dem Sinne, dass er selber Gott ist, aber er setzt das Gesetz Gottes durch. Gott kommt da nicht persönlich auf die Erde. Und deswegen war das für einen Juden auch ein ganz harmloser Begriff. Du konntest einem Juden problemlos sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist gar kein Thema. Du kannst das aber nicht einem Griechen sagen. Der nimmt das wörtlich. Er weiß ja gar nicht, was damit gemeint ist. Er kennt ja gar nicht die ganze Geschichte vom Alten Testament. Und man merkt das heute noch, dass die Christen in der festen Überzeugung sagen, wer ist Jesus? Das ist der Sohn Gottes. Und meint, das wäre etwas Einzigartiges, was es noch nie gegeben hat. Ja, das war der Sohn Gottes. Aber es war nicht der Sohn Gottes. Es gab mehrere davon. Ich schlag die Bibel auf, ich lese, es gibt mehrere davon. Aber er ist der festen Überzeugung, das wäre was Einmaliges, Einzigartiges, nie vorgekommen in der Geschichte der Menschheit. Nein, das ist öfter vorgekommen. Es macht auch Sinn, dass man den Messias, den die Juden erwartet haben, als Sohn Gottes bezeichnet. Sie haben ja erwartet, dass jemand kommt wie ein König. Es war deswegen völlig normal, wenn dieser Messias den Titel Sohn Gottes in Anspruch nimmt. Und der Jude hätte das auch niemals missverstanden. Man merkt diese Bedeutungswandlung in der Bibel. Man muss wirklich manchmal genau lesen, was da steht und sich vorstellen, wie damals die Situation war. Man findet in den Evangelien einen Bericht über den Prozess Jesu. Jesus steht vor einem jüdischen Gericht und der Richter fragt ihn: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus bestätigt das. Und plötzlich sagt der jüdische Richter: Gotteslästerung. Was ist daran Gotteslästerung? Was ist daran Gotteslästerung, wenn jemand behauptet, er ist der Messias, der Sohn Gottes? Ist es Gotteslästerung, wenn jemand sagt, er ist der Messias? Kein Stück, überhaupt nicht. Ist es Gotteslästerung, wenn jemand behauptet, er ist der Sohn Gottes? Auch nicht. Beide Begriffe kommen ja häufiger für andere Menschen vor. Man hätte ja König David auch Gotteslästerung vorwerfen können. Er wurde ja auch als Sohn Gottes bezeichnet. Ne? Wie kommt jemand also auf die Idee, das könnte überhaupt so stattgefunden haben? Es ist unmöglich, dass das so stattgefunden hat. Ein Jude wurde damals nicht als Gott für Gotteslästerung für schuldig befunden, weil er behauptet hat, der Messias, der Sohn Gottes zu sein. Es gab vor Jesus und nach Jesus auch Juden, die das behauptet haben. Keiner von denen ist wegen Gotteslästerung hingerichtet worden. Was ist hier passiert? Im Jahre 30 nach Christus war Messias, der Sohn Gottes, ein harmloser Begriff. Die Juden haben das alle verstanden. 50 Jahre später im Römischen Reich war das kein harmloser Begriff mehr. Da war es tatsächlich Gotteslästerung. Im Jahre 30 nach Christus wäre niemand auf die Idee gekommen, es hätte so einen Prozess geben können. Jemand behauptet, der Messias, der Sohn Gottes zu sein, und er wird wegen Gotteslästerung hingerichtet. 50 Jahre später sieht das schon anders aus. Diese Begriffe, Messias, Sohn Gottes, wurden exportiert, haben eine ganz andere Bedeutung bekommen und jetzt war es tatsächlich Gotteslästerung. Aber das musste erst einmal passieren. Das konnte im Judentum nicht passieren. Das konnte nur dann passieren, wenn man das irgendwo anders, ganz anders hin exportiert. Und man sieht wirklich in der Bibel, wie die ursprünglichen griechischen Gedanken hier und da immer wieder durchkommen. Was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass man Jesus mit Gott selber identifiziert hat. Das war der Schritt dahin. Das konnte auch nur da passieren. Im jüdischen Reich? Unmöglich. Man muss sich dazu ein bisschen im Hintergrund behalten, wie die Griechen sich damals Gott vorgestellt haben. Die hatten ja gar nicht das jüdische Konzept von einem Gott. Ein Jude wusste sofort, wer ist Gott, hat ein Volk auserwählt, der hat Moses geschickt, ein Meer geteilt. Das waren alles Dinge, die Griechen sich so gar nicht vorstellen konnten. Die hatten ein anderes Bild von Gott. Wenn man mal in die Geschichte Griechenlands schaut, und man schaut sich mal die Bücher an der alten griechischen Philosophen. Die meisten davon haben tatsächlich an einen Gott geglaubt. Aber die hatten ein ganz anderes Verständnis. Für die war Gott, die haben auch nicht Gott gesagt. Die haben einfach gesagt, für diese Welt muss es eine erste Ursache geben. Die kann ja nicht einfach aus dem Nichts kommen. Und da haben die sich weiter vorgestellt, diese erste Ursache, die ist immer gleichbleibend. Die hat keine bestimmte Form, keine bestimmte Farbe, die ist nicht greifbar, die hat keine bestimmten Eigenschaften, die ist einfach da. Wie die da ist, wissen wir nicht, aber die hat keine bestimmte Form. Das war für die der Unterschied zwischen der ersten Ursache und dieser Welt. Jetzt haben die weiter nachgedacht. Wenn diese erste Ursache keine bestimmte Form hat, dann kann sie sich ja auch nicht verändern. Eine Veränderung ist ja immer von einer bestimmten Form zu einer anderen bestimmten Form. Wenn die sowieso gar keine bestimmte Form hat, diese Ursache, dann kann sie sich gar nicht verändern. Die ist immer gleichbleibend. Das war für sie auch entscheidend. Diese Welt verändert sich, die erste Ursache ist immer gleichbleibend. Das wirft die nächste Frage auf. Wenn diese erste Ursache sich überhaupt nicht verändert, wie hat die denn dann überhaupt die Welt erschaffen? Wenn man etwas tut, dann verändert man sich ja dabei. Und deswegen haben die auch gesagt, diese erste Ursache, die ist handlungsunfähig. Die macht gar nichts. Die hat auch nicht die Welt erschaffen. Jetzt war natürlich so ein Konflikt da. Wir brauchen die erste Ursache, die die Welt erschafft. Aber sie kann sich nicht verändern, also kann sie auch nicht die Welt erschaffen. Und jetzt hatten sie verschiedene Lösungsmöglichkeiten dafür. Eine dafür war, die haben sich überlegt, es gibt ein Zwischenwesen zwischen dieser ersten Ursache, dem Gott, und der Welt. Und dieses Zwischenwesen ist quasi wie so die rechte und linke Hand. Das ist so dieses Wesen, durch die die Welt erschaffen wurde. Das war deren Vorstellung. Das klingt heute etwas seltsam, aber die hatten die Vorstellung, es gibt diese erste Ursache, einen Gott, und durch ein Zwischenwesen hat er die Welt erschaffen. Exakt dieses Konzept finden wir im Neuen Testament. Ihr findet Verse zum Beispiel, und man liest einfach so darüber, wenn man diesen griechischen Hintergrund nicht hat. Ihr findet Verse beispielsweise im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Nachdem Gott zu uns geredet hat durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Das ist dieses Konzept. Die Griechen haben das gehört, der Messias, der Sohn Gottes, und die haben sofort, ach, das ist der Kerl, durch den Gott die Welt erschaffen hat. Die haben das einfach in ihr Gedankengewild übertragen. Man findet das an mehreren Stellen im Neuen Testament. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir sind zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Man findet das auch am Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist Jesus. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Was ist das hier? Das ist keine jüdische Religion, das ist eine griechische Religion. Und ich bin auch deswegen nicht ganz damit einverstanden, wenn man heute sagt, dass es eine jüdisch-christliche Tradition gibt. Die Tradition des Christentums heute liegt nicht im Judentum, die liegt in der griechischen Welt. Was hier eigentlich passiert ist, ist Folgendes. Man hat griechische Gedankenkonzepte genommen und jüdische Namensetiketten draufgeklebt. Aber es ist keine jüdische Religion. Und dadurch sind wir auch heute da angekommen, dass wir eine Religion haben, die mit dem Judentum überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wie könnte sie auch? Es ist keine jüdische Religion, es ist eine griechische Religion. Nur die Namensetiketten draußen, das sind jetzt andere geworden. Die Griechen haben das damals anders genannt. Die hatten andere Begriffe für Gott und für Jesus und so weiter. Es sind nur die Namensetiketten anders geworden. Die Griechen konnten auch nichts damit anfangen, mit einem Gott, der seinen Geschöpfen irgendwelche Gesetze und Vorschriften macht. Das war für die völlig fremd. Man kann sich das auch bei diesem Gotteskonzept, was einfach nur eine Ursache ist, man kann sich das schlecht vorstellen, dass der so eine Schrift wie die Tora schickt mit 600 Geboten und was weiß ich nicht alles. Und man merkt auch, dass diese Dinge sofort aus dem Christentum herausgenommen, aus dem Judentum herausgenommen wurden. Das hätte man den Griechen auch nicht verklickern können. Für die war das völlig absurd, dass es irgendwo einen Gott gibt, der sich Gedanken darüber macht, welches Fleisch seine Geschöpfe zu sich nehmen. Den Gott hat das gar nicht interessiert. Das war für die so komisch. Aber das ganze Gesetz ist ja inzwischen verschwunden. Aus einer jüdischen Religion hätte man das Gesetz niemals entfernen können. In eine griechische Religion hättest du dieses Gesetz niemals mit hineinnehmen können. Deswegen fehlt es dort. Dieses Konzept, dass man nur einen kleinen Teil einer Religion, die Korrektur von Jesus, exportiert, hat auch dazu geführt, dass es besonders am Anfang des Christentums sehr viele verschiedene Meinungen gab. Wenn man im 2. Jahrhundert schaut, da gab es zwei dominierende Strömungen. Eine gar nicht mal so dominierend, das waren die Judenchristen. Die haben sich gedacht, Jesus ist ein Mensch, das Gesetz Moses gilt weiter und wir folgen seiner Botschaft. Mehr steckte nicht dahinter. Dann gab es einen großen anderen Bereich. Für die war Jesus ein göttliches Wesen. Aber wie genau sieht jetzt ein göttliches Wesen aus? Und da hatten die etliche verschiedene Vorstellungen. Einige haben gesagt, er ist Gott und Mensch in einer Person. Andere haben gesagt, er ist ein reiner Gott, er erscheint nur wie ein Mensch, aber der hat keinen richtigen Körper. Und das hat sich auch nochmal alles unterteilt in endlos viele verschiedene Fraktionen. Man findet ganz besonders im 2. Jahrhundert viele Auseinandersetzungen innerhalb von christlichen Gruppierungen, die alle der Meinung waren, Jesus war so, Jesus war anders, Jesus war Gott, halber Gott. Was bedeutet halber Gott, halber Mensch? Welches Verhältnis hat er zueinander? Das waren die ganzen Auseinandersetzungen im 2. Jahrhundert. Warum hat es so viele Meinungsverschiedenheiten gegeben? Weil Jesus überhaupt gar nicht klar erklärt hat, wer er ist und wer Gott ist. Warum auch? Er musste doch nicht einem Juden erklären, dass er ein Mensch ist. Das hat jeder Jude auch so begriffen. Ich muss ja meiner Frau nicht erklären, dass ich ein Mensch bin. Das weiß die auch so. Und das haben die Juden auch verstanden. Der musste auch einem Juden nicht erklären, wer Gott ist. Das wussten die alle, das war gar kein Thema bei ihm. Aber in der griechischen Welt waren das alles Meinungsverschiedenheiten. Und das ist etwas ganz Interessantes, was auch außergewöhnlich beim Christentum ist. Es ist nicht außergewöhnlich, dass sich Religionen spalten. Das ist relativ normal. Aber im Normalfall passiert das so. Ich habe eine Religion, die gegründet wird und sie spaltet sich nach und nach. Erst in zwei Richtungen, dann in drei und in vier im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Beim Christentum war es genau umgekehrt. Die meisten Spaltungen gab es am Anfang. Die meisten Meinungsverschiedenheiten. Weil jede Gruppierung sich ein eigenes Bild zusammengezimmert hat. Die konnten sich auch ein eigenes Bild zusammenzimmern. Jesus hat ja dazu überhaupt gar nicht klar Stellung genommen. Jeder konnte sich seine eigenen Gedanken machen. Dadurch kamen diese ganzen unterschiedlichen Strömungen, die irgendwann erst verschwunden sind, als eine bestimmte Strömung, Staatsreligion geworden ist. Die konnten die anderen verfolgen. Und urplötzlich gab es nur noch eine. Heute denkt man, es gibt nur dieses eine Christentum. Es gab damals nicht das eine Christentum. Es gab viele verschiedene. Und die hatten zum Teil Vorstellungen, wo man denkt, hä, was ist da passiert? Es gab im Christentum eine große Strömung, die waren manchmal sogar dominierend im 2. Jahrhundert. Die nannten sich die Gnostiker. Den Begriff kennt man heute nicht. Die hatten eine Vorstellung, es gibt einen guten Gott, einen vollkommenen Gott und einen bösen Gott. Und dieser böse Gott, das war der Gott der Juden. Das war der Böse. Und der böse Gott hat diese Welt erschaffen, nicht der gute Gott. Und der böse Gott, der hat auch dieses schlimme Gesetz den Menschen gegeben. Ne? Der wollte denen ja nichts Gutes, der wollte denen ja was Schlimmes. Jetzt ist Jesus gekommen und das war der Sohn von dem guten Gott. Und er musste den Menschen erklären, wie sie den göttlichen Funken von dem vollkommenen Gott in sich selber erkennen. Dieses ganze Konzept, hä? Was hat das überhaupt mit Jesus zu tun? Das haben die in ihren Evangelien gefunden. Die hatten alle ihre Evangelien, wo genau das drin stand. Ja, aber okay, wir haben ja die Evangelien von den Jüngern von Jesus. Die hatten auch Evangelien von den Jüngern von Jesus. Thomas Evangelium, Philippus Evangelium, da steht das alles drin. Ja, die hat irgendeiner geschrieben und Jahrzehnte später hat jemand Thomas und Philippus draufgeschrieben. Das stimmt. Nichts anderes in der Bibel. Das sind auch Evangelien, die jemand geschrieben hat und Jahrzehnte später klebt jemand Matthäus und Johannes drauf. Das waren auch anonyme Schriften. Was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dieser verrückten Idee? Die waren sogar so drauf, die haben in unseren heutigen Evangelien ihre Botschaft gefunden. Es gab einen Bekannten, einen Vertreter von ihnen, der nannte sich Markion, 2. Jahrhundert, ungefähr 150. Der war dieser Auffassung, es gibt einen guten Gott und einen schlechten Gott. Und der hat den Leuten sogar gesagt, das hat Jesus gepredigt. Hat Jesus einen guten Gott und einen schlechten Gott gepredigt? Klar. Das steht doch deutlich in den Evangelien. Nicht in seinen Evangelien, das steht im Lukas-Evangelium. Es steht schwarz auf weiß da, für jeden erkenntlich. Jeder kann das lesen. Was steht da im Lukas-Evangelium? Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 43. Denn ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das ist die Aussage. Jetzt hat er Folgendes gesagt. Ein guter Baum oder ein guter Gott kann ja nicht so ein schlimmes Universum erschaffen. Es muss ja einen schlechten Gott geben, der das gemacht hat. Und gleichzeitig noch den guten. Das war seine Interpretation. Ja, das ist ja eine verrückte Interpretation, oder? Kann man daraus erkennen, es gibt zwei Götter mit gut und schlecht und das ganz, kann man das daraus? Das ist ja eine weit hergeholte Interpretation. Ja, das stimmt. Es ist weit hergeholt. Aber es ist nicht weiter hergeholt als ein dreifaltiger Gott. Mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist haargenau so weit hergeholt. Woher weiß ich, dass das hier eine wirre Fantasie ist? Natürlich ist das eine wirre Fantasie. Ich bin auch der Meinung, das ist eine wirre Fantasie. Aber woher weiß ich das? Warum kann ich so sicher sagen, dass Jesus nicht zwei Götter gepredigt hat? Weil das überhaupt nicht zu einem gläubigen, gesetzestreuen Juden im ersten Jahrhundert in Jerusalem passt. Deswegen kann ich sicher ausschließen, dass das, was sich dieser Markion überlegt hat, niemals die Botschaft Jesu war. Genauso sicher kann ich aber ausschließen, dass ein gläubiger und gesetzestreuer Jude in Palästina im ersten Jahrhundert gepredigt hat und den Leuten erklärt hat, dass es einen dreifaltigen Gott gibt, der Mensch wird, um am Kreuz zu sterben für die Sünden der Welt. Haargenau die gleiche Interpretation. Die einzige Interpretation, die wirklich Sinn macht im ersten Jahrhundert, ist das, was die Judenchristen gesagt haben. Das kann man sich vorstellen. Jesus war ein Mensch, der mit einer Botschaft geschickt wurde. Und sie haben sich weiterhin an das Gesetz von Moses gehalten. Die hatten auch keine Verständnisprobleme. Die wussten, was Messias heißt. Die wussten auch, was Sohn Gottes heißt. Aber wenn Jesus doch seine Jünger so eindeutig davor gewarnt hat, zu den Leuten zu gehen, die keine Juden sind, was ist denn dann da passiert? Das waren nicht die Jünger, die ins Römische Reich gegangen sind, um da diese Religion zu verbreiten. Das wäre denen auch schwer gefallen. Die konnten ja gar kein Griechisch. Aber es gibt eine Person, die perfekt Griechisch beherrscht hat. Und von der wissen wir auch, dass sie das auf sich genommen hat. Die ist durchs Römische Reich gewandert und hat die Botschaft Jesu verkündet. Das, was er für die Botschaft Jesus gehalten hat. Das war aber kein Jünger Jesus, das war jemand, der Jesus nie getroffen hat. Der Name von ihm war Paulus. Er ist derjenige, der diese Religion gegründet hat.